Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Mit dem Wochenspruch aus Offenbarung 1, Vers 18 möchte ich euch ganz herzlich zum Gottesdienst heute Morgen am Ostermontag begrüßen. Abzukündigen habe ich nächsten Sonntag, den 24.04., eine ganz herzliche Einladung an alle zum Gottesdienst um 11 Uhr hier in Medenbach. Dr. Wolfgang Werner aus Sinn wird als Prädikant mit uns den Gottesdienst feiern. Die Kollekte vom gestrigen Gottesdienst betrug 91,50 Euro und war für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Gemeinden, Dekanaten und Jugendwerken bestimmt. Herzlichen Dank dafür. Gott segne alle die Gaben und die Gebenden. Die Kollekte heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Und jetzt singen wir zusammen das Lied Nummer 100, die Strophen 1 bis 4.
Wir feiern diesen Gottesdienst am zweiten Ostertag im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben keinen anderen Psalm für das Auferstehungsfest als den 118., den wir gestern schon miteinander gesprochen haben, die 747. Aber damit es auch heute noch ganz spannend bleibt, drehen wir heute die Reihenfolge um. Die Gemeinde fängt an und ich lese die eingerückten Sätze. Auf diese Weise haben wir im Laufe dieses Festes dann jeder den ganzen Psalm gelesen. Und weil das immer gut ist, wenn die Gemeinde anfangen soll, dass einer den Stab in die Hand nimmt, darf ich vielleicht den Heinz bitten. Zu Beginn.
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.
Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
Das ist von Herrn geschehen und ist ein anderer von unserem Vater.
Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
O Herr, Herr, o Herr, lass Folgen in ihm.
Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Du bist mein Gott und ich danke dir, mein Gott, ich will dich preisen.
Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte ewiglich.
Lasst uns diesen Herrn anbeten.
Bei dem Vater und dem Sohn und dem
beten und bekennen. Jesus, du Eckstein deiner Kirche, du Fundament unseres Lebens, hier in dieser Welt und in der zukünftigen. Wir bekennen, dass uns immer wieder die Liebe fehlt, dass uns der Glaube fehlt, dass du stärker bist als der Tod und darum auch dein Frieden größer ist als der Krieg oder die Krankheit. Oder der Streit, den wir durchleben. Jesus, sieh du unsere Schwäche und stärke uns. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Lasst uns Gott ehren.
Sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden, den Menschen ein Wohlgefallen.
Jesus, Gottes Sohn, führe uns zum Glauben, der allen sichtbaren Mächten des Todes zum Trotz, fröhlich auf das dennoch deiner Auferstehung vertraut. Amen.
Jetzt hören wir in der Lesung, wie die Auferstehung Jesu Christi aus der Sicht des Himmels gesehen wird.
Die Lesung für heute, die steht in Offenbarung 5, die Verse 6 bis 14. Ich lese das aus der Neuen Genfer Übersetzung. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist, und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt worden sind. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Als er das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen, du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden einmal auf der Erde regieren. Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln, tausendmal Tausende und zehntausendmal Zehntausende. Sie standen im Kreis rings um den Thron, um die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen: Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich mit Einstimmen und Rufen: Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Die vier lebendigen Wesen antworteten: Amen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und dein Licht auf all meinen Wegen. Amen.
Wenn wir Texte aus der Offenbarung hören, dann ist es ganz wichtig, dass wir nicht uns an den Bildern stören, die uns als erstes mal nicht schlüssig sind, von denen wir sagen, wie ist denn das gemeint, sondern uns auf die Bilder konzentrieren, die wir sofort verstehen. Das ist ein guter Anfang und ein gutes Hineingehen in dieses Buch. Es ist ein wunderschönes Kapitel, dieses fünftes Kapitel, weil wir tatsächlich einen Blick in den Himmel tun dürfen. Und wenn man weiß, dass dieses Lamm, das da steht, Jesus Christus ist, der einfach nur diesen Namen hat, er hat aber auch den Namen Löwe von Juda, es gibt viele Namen für ihn, dann schließt sich einem das schon auch ein Stück auf. Und wenn Sie aufgemerkt haben, Sie selber sind vorgekommen eben in der Lesung. Denn da gibt es Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen Gottes. Das sind ihre Gebete, die kommen da mit vor im Himmel. Das ist total spannend. Jetzt möchte ich heute mit euch und Ihnen als Glaubensbekenntnis, als Antwort auf das gehörte Wort Gottes, das von Nicäa sprechen. Das ist die 805. 805. Und allen, denen das möglich ist, die bitte ich aufzustehen dazu. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, erzeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Predigttext zum zweiten Tag des Auferstehungsfestes haben wir diesmal einen alttestamentlichen Text, und zwar aus dem Propheten Jona und dort das zweite Kapitel. Dieses ist ein Gebet des Jona. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches, und dort betete er zum Herrn, seinem Gott. Und das sind jetzt die Worte des Gebets. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste, und er half mir aus meiner Not. Ich war dem Tod nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer, rings um mich türmten sich die Wellen auf. Und die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Ich dachte schon, jetzt hast du mich für immer verstoßen. Werde ich deinen heiligen Tempel je wiedersehen? Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich um meinen Kopf, und bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr mein Gott, hast mich vor dem sicheren Tod bewahrt und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und du hörtest mein Gebet in deinem heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir danken, denn ein solches Opfer ehrt dich. Was ich dir versprochen habe, will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien. Gott gebe uns sein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, was hat der Prophet Jona mit der Auferstehung zu tun? Zu Beginn möchte ich Sie und euch in die Katakomben von Rom mitnehmen. Das sind gewaltige Grabanlagen in einem unterirdischen Höhlensystem. Im Jahr 257 nach Christus hatte der Kaiser Valerian öffentliche Versammlungen der Christen verboten. Und daraufhin trafen sich die Christen in diesen unterirdischen Grabanlagen der Stadt Rom. Warum Grabanlagen im Höhlensystem? Das hat auch was mit der Stadt Rom zu tun. Über viele Jahrhunderte gab es in Rom den Erlass, es durfte keine Friedhöfe innerhalb der Stadtmauern geben. Und wie Menschen nun mal sind, sind sie findig gewesen und haben die Friedhöfe unterirdisch angelegt. Und das Spannende an diesen Höhlenanlagen ist, dass man da drin die christlichen Gräber sehr gut erkennen kann. Denn zu christlichen Gräbern gehörte immer ein Stück Grabmalerei. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein Höhlenschacht, so wie er in jedes Bergwirt gebaut wird, etwas höher und dann drei Schrankkästen links und rechts in die Wand gestemmt, sodass dort drin dann die Toten begraben werden konnten. Und dann wurde dieses Schrankfach, wenn ich das so nennen darf, einfach mit Kleister, also mit Tünch zugemacht. Und auf diesen Deckel kam dann ein Gemälde. Das haben keine Künstler gemacht, sondern auch die Grabarbeiter, und die haben mit Schablonen gearbeitet. Was waren ihre Bilder? Bei den Christen entweder der gute Hirte, klar, haben wir gedacht, dann der Fels, aus dem Wasser sprudelt in der Wüste, das Quellwunder des Mose. Und das dritte Bild ist der Prophet Jona, wie er aus dem Mund des Fisches gespuckt wird. So haben die Christen am Anfang ihre Toten beerdigt. Wieso denn Jona? Wie war das denn? Bevor wir seine Geschichte anschauen, erinnern wir uns, dass Jesus während seiner Zeit als Prediger zweimal über den Jona gesprochen hat. Immer, wenn er in einem Streitgespräch mit Schriftgelehrten gewesen ist, die ihn nämlich herausforderten, den antwortete er dann: Ihr fordert Zeichen von mir für meine Gottessohnschaft. Aber es wird euch kein anderes Zeichen gegeben werden, als das am Prophet Jona geschah. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches. Ebenso wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Grab sein. Die Parallelen zwischen Jesus und Jona sind spannend. Man muss aber gleich dazu sagen, sie sind zum großen Teil Anti-Parallelen. Wir erinnern uns.
Der Prophet Jona, Sohn des Amittai, dieses Detail ist nicht unwichtig. In der Bibel ist so gut wie nichts unwichtig. Wir merken es bloß nicht, weil wir kein Hebräisch sprechen. Sohn des Amittai heißt Sohn des Treuen. Okay, also, der wohnt im jüdischen Bergland und erhält von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Er soll den Menschen in der großen Stadt sagen, dass der Gott Israels zornig auf sie ist, und zwar auf ihren Lebenswandel. Jona soll sagen, dass die Stadt in 40 Tagen zerstört werden wird, wenn die Menschen nicht umkehren. Nimmt Jona diesen Auftrag an? Nein. Hat er einen Grund, diesen Auftrag abzulehnen? Beurteilen Sie das mal selbst. Ninive ist die Hauptstadt der Assyrer. Die Assyrer waren zur Lebzeit Jonas der Erzfeind Israels. Jona hasst die Assyrer und umgekehrt rechnet er felsenfest damit, dass die Assyrer ihn, den Mann aus Israel, ebenfalls hassen werden. Und nun stellt er sich vor, ich spaziere durch die Hauptstadt des Feindes und sage den Leuten dort mit schönstem hebräischen Akzent, unser Gott, der Gott Israels, der übrigens der einzig wahre Gott ist, ihr betet nämlich nur Götzen an, also der Herr ist zornig auf euch. Kehrt besser schleunigst um von euren bösen Wegen, sonst wird eure schöne Stadt zerstört werden. Haben Sie das Einfühlungsvermögen, um die Fantasie von Jona zu teilen über das, was die Assyrer dann mit ihm machen werden? Geben Sie es zu, diesen Auftrag kann man unmöglich annehmen. Wenn ich aber Gottes Auftrag verweigere, so sagt sich Jona, dann muss ich fliehen. Gesagt, getan. Ninive liegt im Osten von Israel, folglich flieht Jona nach Tarschisch, in den äußersten Westen der ihm bekannten Welt. Tarschisch ist eine Handelsstadt an der Mittelmeerküste Spaniens und am schnellsten kommt man dorthin per Schiff. Und nun beginnt etwas im hebräischen Text besonders deutlich bezeichnetes, was man dort in den Vokabeln immer wieder findet, nämlich Jonas Leben geht fortan nur noch bergab, tiefer und tiefer und tiefer. Wir schauen uns das mal an. Als allererstes flieht er aus dem Bergland hinunter in die Küstenebene, dorthin, nämlich zur Stadt Jaffo. Das ist eine kleine Handelsstadt und ist die hier bekannt durch die Jaffa-Orangen. Auch heute ist Jaffo noch eine kleine Hafenstadt in Israel. Um dort an Bord eines Schiffes nach Spanien zu gehen. Und kaum hat er eines gefunden, geht er runter in den Bauch des Schiffes. Und dort fällt Jona dann in einen tiefen, komatösen Schlaf. Gott aber denkt, da hat sich mein guter Jona aber gewaltig in der Richtung verhauen und schickt ihm einen ordentlichen Sturm. Das Schiff des Jona gerät in Seenot und die Seeleute fürchten um ihr Leben. Sie beten zu ihren Göttern und der Kapitän kommt zornentbrannt in den Schiffsbauch herunter, gibt dem Jona einen unsanften Tritt und sagt, was machst du hier eigentlich? Warum betest du nicht zu deinem Gott? Vielleicht ist er der Richtige, um uns zu helfen. Du hast Nerven, denkt Jona. Ich bin gerade auf der Flucht vor Gott. Er wird mich fragen, was suchst du auf dem Meer? Und was soll ich ihm dann antworten? In ihrer äußersten Not haben die Seeleute inzwischen die fixe Idee,
dass einer unter ihnen schuld sein müsste an dem Sturm. Ist das eine fixe Idee? Jedenfalls ziehen sie Lose und siehe da, das Los fällt auf Jona. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her und was ist deine Geschichte, wollen sie jetzt wissen. Und nun muss Jona damit herausrücken, dass er aus Israel kommt und dass er einen Auftrag Gottes hat, dass er den aber nicht ausführen möchte und darum auf der Flucht vor Gott sei. Und jetzt sagen ihm die Heiden, also die Menschen, die gar nicht an den lebendigen Gott glauben, sag mal, bist du bescheuert? Wer hat denn sowas schon mal gehört, dass man vor Gott weglaufen kann? Vor keinem Gott kann man weglaufen. Und Jona kann ihnen ja eigentlich auch nur Recht geben. Und dann macht er ihnen den Vorschlag, wisst ihr was, werft mich einfach über Bord, dann habt ihr doch Ruhe. Bei seinem eigenen Vorschlag schlottern ihm natürlich die Knie und sein Magen hängt völlig schief, aber das könnte auch mit der Seekrankheit zu tun haben, die ihn garantiert inzwischen erwischt hatte. Jona fühlt sich immer weiter auf dem Weg nach unten. Jetzt macht er schon den Vorschlag, dass man ihn ins Meer werfen solle. Aber sein Abstieg ist noch nicht fertig. Die braven Seeleute allerdings wollen den Jona nicht ins Meer werfen. Menschenopfer ist nicht ihr Ding. Sie geben alles. Sie werfen die Ladung über Bord und sie legen sich in die Ruder und versuchen unbedingt an die Küste zu kommen. Man muss wissen, in der Antike fuhren die Schiffe nicht quer übers Mittelmeer. Sowas tat man nicht, sondern man fuhr immer an der Küste entlang, in Sichtweite. Nun, bei einem Sturm kann einem die Sicht auf die Küste schon mal verloren gehen. Sie geben alles, aber sie kriegen das Schiff nicht Richtung Küste. Der Sturm ist zu stark und er weht sie landabwärts. Schließlich, das ist ein schönes Detail der Geschichte, beten diese Seeleute zu dem Gott Israels, er möge sie nicht bestrafen, wenn sie diesen Mann jetzt über Bord werfen. Und dann heben sie den Jona hoch. Das wird extra erzählt. Sie heben den Jona hoch, um ihn über die Bordwand zu werfen. Aber das ist eine Parallele, die wir wahrnehmen sollten, denn Jesus wurde am Kreuz erhöht. Er wurde ans Kreuz hochgehoben. Da ist eine Parallele zwischen diesen beiden da. Und dann stürzt Jona ins Wasser und er versinkt in die Fluten und Gott schickt einen Fisch und er verschluckt Jona und taucht mit ihm auf den Grund des Meeres. So, jetzt ist der Jona richtig unten. Hat er nicht geglaubt, dass man so weit runterkommen kann und wir auch nicht. Was lernt uns diese Geschichte? Gegen Gottes Willen zu handeln, ist eine richtig schlechte Idee, denn das zieht dich richtig nach unten. Er sank hinab in ein Land, dessen Tore ihn auf ewig verschließen sollten, und das Leben entwich aus ihm. So haben wir es in seinem Gebet gehört und die rabbinische Auslegung, also die Theologen im Judentum, die gehen sogar von seinem Tod aus. Bevor er stirbt, betet er voller Inbrunst zu seinem Gott: Du allein kannst mich retten und ich will dir jetzt schon dafür danken und dich ehren. In der hebräischen Bibel steht ausdrücklich, dass Jona in den Sheol, das ist das Wort für die Unterwelt, also die Welt der Toten, hinabsinkt. In unserem Glaubensbekenntnis, das wir normalerweise sprechen, sagen wir, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden von den Toten.
als der große Fisch. Es ist hier ausdrücklich nicht von einem Walfisch die Rede und auch Jesus gebraucht nicht das Wort Walfisch, sondern großer Fisch. Also als der große Fisch Jona ausspuckt, ist Jona wieder oder immer noch am Leben und bekommt eine zweite Chance. Gottes Auftrag hat sich allerdings gar nicht geändert. Jonas Umweg über das Meer im Westen hat die ganze Sache nur verzögert. Gottes Plan bis zum heutigen Tag ist es, Menschen zur Umkehr zu bewegen, und wie wir sehen, scheut er keine Mittel und keine Ideen, um das hinzubekommen, weil Gott Menschen retten will. Jesus hat mit seinem Tod und der Auferstehung allen Menschen die Tür weit geöffnet zur Rettung. Ob das in Ninive gelungen ist? Das Buch des Propheten Jona hat nur 4 Kapitel. Sie können es ja mal nachlesen. Ohne mich, sagt Jesus, verrennt ihr euch und lauft in die falsche Richtung und ihr versinkt am Ende im Meer des Todes. Gott aber hat euch zum Leben bestimmt. Halleluja, gepriesen sei Gott. Amen. Beten. Hab du Dank, heiliger Gott, für diesen wunderbaren Plan, der dir so am Herzen liegt, Menschen zu retten. Hab du Dank, dass du wirklich Himmel und Hölle in Bewegung setzt, damit Menschen gerettet werden. Und hab du Dank für deine Geduld und auch deinen Humor, mit dem du uns immer wieder zurückholst in den Auftrag, den du jedem von uns gibst. Jesus, ich bitte dich, begegne du Alexander Dvornikow mit deiner Liebe und bitte schenke Wladimir Putin Furcht vor dir. Himmlischer Vater, wegen der Muslime in Belutschistan im Süden Pakistans bitten wir dich, dass die Unterdrückung der pakistanischen Regierung dort aufhört und die Rebellen keinen Grund mehr haben zu kämpfen, weil die Armen in ihrer Region am Reichtum des Landes gerecht beteiligt werden. Jesus, schenke bitte, dass diese Menschen auch von deiner Auferstehung erfahren und sie für sich annehmen können. Lasst uns noch einen Moment in der Stille beten. Und nun beten wir weiter mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Für die Menschen in der Ukraine und für den Frieden in unserem Herzen singen wir jetzt das Lied Verleih uns Frieden gnädiglich. Nun gehen wir fröhlich in den zweiten Feiertag mit dem Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.